Hitze und Trockenheit setzen vielen Grünland- und Futterbaubetrieben derzeit sehr stark zu. Sinkende Erträge führen dazu, dass auf manchen Betrieben schon jetzt klar ist, das Grundfutter wird über den Winter nicht reichen. Was ist jetzt zu tun? Wo lässt sich Futter einsparen? Welche Alternativ gibt es? Und wie kann ich reagieren, ohne Tiergesundheit und Leistung zu gefährden? Darüber spreche ich, Andreas Steinwieder, heute mit Diplom-Ingenieur Karl Wurm, Fütterungsberater der Landwirtschaftskammer Steiermark. Wir wollen vor allem eines liefern, konkrete und noch umsetzbare Tipps für die Praxis. Lieber Karl, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Vielleicht zu Beginn, Karl, wie dramatisch ist die Situation jetzt im Sommer 2026 auf den Betrieben in der Steiermark in Österreich?
Ja, die Situation ist so dramatisch, wie ich sie seit meinem Dienstbeginn, und das ist schon über 35 Jahre her, noch nicht erlebt habe. Wir hatten schon viele Trockenphasen, aber noch nicht in dieser Länge und in dieser Intensität. Und wenn man jetzt da in meinem Fall durch die Steiermark fährt, da sind viele Regionen extrem stark betroffen, besonders natürlich die Murmürzfurche. Dann auch die Oststeiermark, Südsteiermark, zum Teil die Weststeiermark, also gerade in diesen Gebieten, wo viehhaltende Betriebe auf die Grundfuttermenge und auf die Grundfutterqualität extrem angewiesen sind.
Das gleiche Bild zeichnet sich ja auch in Teilen von Oberösterreich, in Niederösterreich, in Kärnten. Ja, ist ganz Österreich betroffen, regional unterschiedlich natürlich.
Besonders betroffen natürlich ist der Osten Österreichs, also Niederösterreich, zum Teil Oberösterreich und ganz extrem auch das Burgenland.
Wenn man jetzt als Betrieb merkt, man ist stark betroffen, das merkt man ja relativ deutlich an der Füllung des Silos, an der Siloballenanzahlen, am Heu im Stall. Was ist dann zu tun als erstes?
Ja, als erstes ist mal das Futter zu bilanzieren, sehr wichtig. Also die Betriebe müssen ja auf jeden Fall dann den Winter über die Tiere durchfüttern und da ist eine bestimmte Futtermenge notwendig. Mhm. Optimal wäre natürlich, wenn die Betriebe die vorhandene Trockenmasse an Grundfutter erfassen könnten, weil Trockenmasse eben das Maß für die Futteraufnahme ist. Mhm. Milchkühe fressen zum Beispiel an die, sage ich mal, 14, 15 Kilo Grundfutter Trockenmasse pro Tag. Mhm. Jungvieh vielleicht in Summe gesehen die Hälfte. Mhm. Und das müsste dann entsprechend dem Bedarf und dem vorhandenen Futter gegenübergestellt werden, um dann entsprechend reagieren zu können, ob Futter zugekauft wird, in welcher Menge Futter zugekauft wird, beziehungsweise ob bestimmte Tiere abgestockt werden müssen.
Also eigentlich nicht nur Ballen zählen, sondern auch Trockenmasse rechnen, oder? Wäre der Idealfall.
Wäre der Idealfall. Wenn das nicht möglich ist, besonders bei Zukaufsfutter natürlich, kann man nicht immer abschätzen, wie trocken oder feucht das Futter ist. Sollte natürlich auch bei der Übernahme überprüft werden.
Weil der Preis ja natürlich, ich will ja nicht Wasser kaufen, oder?
Richtig, aber man sollte dann doch wenigstens die Anzahl der Ballen, die man pro Woche verbraucht, Vorschub, Silo pro Woche, also nicht den Tagesverbrauch zählen, das führt oft zu großen Fehlern, sondern den Verbrauch über einen größeren Zeitraum, zum Beispiel einer Woche, ermitteln und dann sehen, wie weit reicht dieses Futter. Und nachdem dieses Futter nicht schlagartig dann aus sein sollte, irgendwann vielleicht von mir aus Jänner, sollte entsprechend dann rasch zugekauft werden, rasch reagiert werden, damit eben das hofeigene Futter, das in der Regel ja qualitativ besser ist auf vielen Betrieben, entsprechend gestrickt werden kann mit zugekauftem Futter.
Ja, das haben wir schon beim wichtigen Wort jetzt. Das war das Wort strecken. Mit zugekauftem Futter. Was sind so die Hauptfutterkomponenten, die aktuell oder wo man jetzt zugreifen sollte, um zu strecken?
Ja, natürlich gibt es
beim Grundfutter vielleicht einmal.
Zuerst zum Grundfutter, ja. Also es gibt natürlich Grundfuttermittel, die jetzt energiemäßig sehr schwach sind, um das Futter zu strecken, wie Stroh. Mhm. Stroh wird sicher heuer wieder stärker eingesetzt. Verfügbarkeit vom Stroh ist natürlich auch nicht so groß, wobei die Qualität doch in Ordnung sein sollte aufgrund der Trockenheit. Also die Verpilzung sollte nicht so groß sein. Und Stroh kann natürlich dann doch in Kombination später mit Kraftfutter einen Teil vom Heu oder von der Silage ersetzen.
Man muss jetzt aber wissen, Stroh hat eine Energiekonzentration im Bereich von 4 Megajoule Nel herum, oder?
Zum Teil knapp unter 4 Megajoule, 3,5, 3,6
Eiweißgehalt,
Megajoule, 4-5%. Das heißt, wenn ich Stroh einsetze, muss ich die Ration total überdenken. Mhm. Das heißt, erstens muss ich mal garantieren, dass der Stroh nicht selektiert wird. Das heißt, dass die Kombination vielleicht mit Kraftfutter, nur Kraftfutter gefressen wird und der Stroh übrig bleibt. Mhm. Das ist der erste Punkt. Zweitens muss die Gesamtration dann natürlich so kombiniert werden, zum Beispiel mit Eiweiß, Rapsschrot zum Beispiel oder anderen Eiweißfuttermitteln, um den Eiweißgehalt und die Energiedichte zu erhöhen.
Also wir sind beim Eiweißgehalt im Stroh von 4-5%.
Richtig, richtig.
Wollen in einer Milchviehration vielleicht 15%, 14%
ja,
oder
ja. Es kommt drauf an. Also wenn ich Stroh hauptsächlich für Jungvieh verwende, dann reichen vielleicht 12% Rohprotein aus. Mhm. Wenn ich Stroh für Trockenstehe, auch 12-13%. Natürlich der Stroheinsatz bei Milchkühen ist dann schon etwas begrenzt. Ich würde sagen, Stroh zum Strecken ist hauptsächlich bei Tieren mit niedrigeren Leistungsanforderungen.
Trockensteher,
Jungvieh über einem Jahr. Mhm. Bei Jungvieh unter einem Jahr würde ich schon vorsichtig sein, weil wir wissen ja, alles, was im ersten Jahr versäumt wird, speziell bis zur ersten Brunst, kann später schwer aufgeholt werden. Mhm. Wir wissen aber, wenn die Tiere älter sind, gibt es ein kompensatorisches Wachstum. Das heißt, einmal eine schlechtere Fütterung kann durch eine gute etwas später wieder kompensiert werden.
Ja.
Also da kann ich Stroh dazugeben.
Also Stroh, vielleicht bleiben wir noch ein bisschen beim Stroh. Ja. Unterschiedliche Stroharten gibt es ja, vom Gerstenstroh bis zum Haferstroh. Wo liegt da deine Präferenz, wenn ich es auswählen kann?
Wenn ich es auswähle, wird immer das Gerstenstroh genommen. Aber natürlich im heurigen Jahr werden auch andere Stroharten Verwendung finden. Logisch, aufgrund der Verfügbarkeit. Was beim Stroh vielleicht wichtig ist, natürlich Kontrolle, ob es staubt. Also es soll jetzt nicht verpilzt sein. Es sollte entsprechend gut zerkleinert werden, gehäckselt werden am besten, wenn es gefüttert wird, damit eben es nicht so gut selektiert wird. Strohvorlage, wenn es in einer Mischung ist, sollte eben tagsüber immer wieder nachgeschoben werden, damit eben die gleichmäßige Aufnahme garantiert wird. Eventuell mit Wasser das Ganze anfeuchten, damit das Kraftfutter am Stroh hängen bleibt. Und vielleicht sogar eine Melasse dazugeben, damit auch die Attraktivität vom Stroh verbessert wird.
Das heißt, Stroh vor allem auch in der Mischration eine wichtige Komponente zum Strecken.
Richtig.
Mischration vielleicht auf 40% Trockenmasse in etwa einstellen, oder?
Wie würdest du das sagen? Mischration natürlich, professionell machen das auch schon viele Betriebe, dass sie die Mischration ständig auf deren Trockenmassegehalt kontrollieren. Funktioniert in der Zwischenzeit mit der Heißluftfritteuse sehr gut in kurzer Zeit und optimal sind Werte, wenn man eine größere Spanne nennt, zwischen 36-40% Trockenmasse. Mhm. Da ist einem die Gewähr, dass das Futter gut gefressen wird, dass nicht so viel Wasser drinnen ist, dass die Säure vielleicht verdünnt wird und das Futter dann einfach schneller warm wird, beziehungsweise es nicht zu trocken ist und es nicht entsprechend selektiert wird.
Ja, also ich fasse zusammen, Stroh ist im Eiweißgehalt tief, ist in der Energiekonzentration drin. Wie schaut es bei den Mineralstoffen aus?
Ja, das muss berechnet werden. Also ohne Berechnung ist es immer eine Pi mal Daumen-Geschichte, aber natürlich Stroh hat auch deutlich weniger Mineralstoffe, also deutlich weniger Mengenelemente, Calcium, Phosphor, Natrium zum Beispiel. Mhm. Kalium ist durchaus auch relativ hoch, ist ein Stängel quasi, nicht unbedingt das Milchfieber vorbeugende Produkt. Und natürlich sind auch die Vitamine, Vitamin A zum Beispiel, und die Spurenelemente sehr gering. Also in der Regel, je mehr Stroh, desto mehr Mineralfutter.
Das ist wichtig, damit die Tiere auch gesund bleiben und dann auch wieder fruchtbar sind zum Beispiel.
Richtig.
Gehen wir vielleicht vom Stroh ein bisschen weg. am meisten gehandelt wird aber jetzt nicht Stroh, oder? Als Ersatzfutter,
ja,
sondern?
Ja, also ich kann jetzt von der Steiermark sprechen und das wird in anderen Bundesländern nicht viel anderes sein, wird natürlich das Silomais das Hauptfutter sein, das heuer gehandelt wird, also jedenfalls aus österreichischer Herkunft, eventuell dann natürlich Luzerne und diese Dinge vielleicht auch aus dem Ausland. Aber Silomais wird zum Teil ja jetzt schon geerntet, da in der Notreife kommt. Aber es werden auch einige Ackerbaubetriebe sich überlegen, ob sie nicht anstatt von Körnermais die Maisfläche zum Häckseln freigeben und daraus eben Silomais
für die
Rinderhaltenden Betriebe produzieren. Mhm. Oder es kann auch sein, dass Mais-Silage, der für die Biogasanlage vorgesehen wäre, auch verkauft wird für den Rinderbetrieb zum Beispiel. Und das zeigt schon, wir werden von notgereiften Silomais bis zu unter Umständen körnerreichen, trockenen, silierten Körnermais sehr schwankende Qualität am Markt haben.
Bleiben wir beim notgereiften Silomais. Was kannst du da aus der Sicht der Konservierbarkeit dazu sagen? Wann soll ich es konservieren und auch vom Futterwert dann beurteilen?
Ja,
notgereifter Silomais.
Futterwert sollte natürlich durch eine Analyse bestimmt werden, da die Schwankungen sehr groß sein werden. Aber ein notgereifter Silomais, der jetzt da keine Körntel hat, der wird irgendwo bei der Energiedichte sogar mal mittlerer Grassilage entsprechen. Also so, wenn wir noch den alten Nädelwerten noch reden, wird es um die 5,5 Megajoule vielleicht ein bisschen höher auch sein und der Rohproteingehalt vielleicht maximal bei 10%. Die Energie wird natürlich nicht von der Stärke kommen, zum Teil hat er einen höheren Zuckergehalt, durchaus auch 10% Zucker. Er lässt sich konservieren, man muss nur aufpassen, dass er nicht zu feucht ist, weil so ein notgereifter Silomais, wenn er auch trocken am Halm ausschaut, kann durchaus noch Trockenmassegehalte unter 25% haben, das heißt mit vielen Sickersäften. Gleichzeitig, und das macht es so kompliziert, darf natürlich die Pflanze auch nicht abgestorben sein, also abgestorbene Blätter zum Beispiel, weil aus meiner Sicht, die werden im Pansen auch nicht entsprechend fermentiert werden, also verdaut werden. Also es ist immer so ein Grenzgang, es soll noch was Grünes sein, aber es soll nicht wegrennen. Von der Konservierung bei solchen Produkten, grundsätzlich auch, wenn es dann um Zwischenfrüchte und Ähnliches geht, ist es wichtig, dass Sie die vielleicht nicht auf einem bestehenden guten Siler, zum Beispiel auf ersten, zweiten Schnitt,
drauf
silieren und dann rinnt das Sickersoft rein und verdirbt man vielleicht den gesamten Silage, sondern dass diese Silage auf eine Silerplatte kommt, in Silerballen kommt, also in einen eigenen Bereichen kommt, wo, wenn Sickersaft wegrennt, dieser jetzt da sogar mal nicht so den Schaden anrichtet. Und natürlich kann man auch mit Siliermitteln arbeiten, wird aber schwierig, weil diese Siliermittel, die in kleiner Menge eingesetzt werden, also die biologischen Siliermittel, die Bakterienkulturen, werden meistens nicht so wirken. Da müsste man schon mit Säuren und Salzen arbeiten. Und da sind die wenigsten, sagen wir auch, Maschinen ausgestattet, so große Mengen aufzubringen.
Okay. Das heißt, wenn jemand jetzt Silomais zukauft, in unterschiedlicher Qualität, wäre mal wichtig, die Qualität zu kennen, den Trockenmassegehalt zu kennen. Und was kann man so beim, manche haben ja wenig Erfahrung mit dem Einsatz von Silomais oder solchen Dingen.
Ja, wie üblich bei der Fütterung sollte man natürlich nicht schlagartig die Ration ändern, sondern fließend. Es gibt Betriebe, die sich doch beklagen, dass der Silomais nicht gefressen wird, weil die Tiere den nicht kennen. Ist eine notwendige langsame Übergangsfütterung. Wichtig ist natürlich speziell beim Silomais, der jetzt da viele Körner enthält, also Körnermais vielleicht aus der Schiene kommt, dass der doch eine gewisse Lagerungsdauer braucht. Ansonsten gehen die Körner einfach unverdaut durch, auch wenn sie zerkleinert sind.
Lagerungsdauer meinst du 8 bis 10 Wochen oder so?
Ja, also optimal wären natürlich noch längere Lagerungsdauern. Bei Silomais kommt es immer darauf an, ich habe eine Lagerungsdauer aufgrund der Konservierung. Da sage ich mal 6 Wochen, damit das einmal gut vergoren ist. Und dann gibt es die zweite Lagerungsdauer aufgrund der Kornverdaulichkeit. Die sollte doppelt so lang sein, damit die Körner auch im Pansen fermentiert bzw. im Dünndarm dann weiter verdaut werden.
Da ist die Erntetechnik natürlich auch wichtig, dass die Körner angeschlagen werden, oder?
Richtig. Und beim Silomais ist natürlich dann eine entsprechende Eiweißergänzung notwendig. Also konventionelle Betriebe werden sich da relativ leicht tun. Die können natürlich aus einer Vielzahl von Eiweißfuttermitteln dann wählen und eine entsprechende Eiweißergänzung durchführen, inklusive unter Umständen von Futterharnstoff. Mhm. Biologisch wirtschaftende Betriebe tun sich natürlich etwas schwerer, weil einfach die verfügbaren Eiweißfuttermittel mit dieser Proteinkonzentration am Markt sind, um hohe Silomaismengen auszugleichen.
Also wenn man Mais einsetzt und das in der Vergangenheit nicht gehabt hat, muss man eben Eiweißgehalt im Auge behalten, Milchharnstoffgehalt ein bisschen anschauen, bei Milchkühen beispielsweise, das sagt
genau,
ja auch.
Der sollte in der Regel 15 Milligramm erreichen, muss natürlich nicht viel höher sein, aber wir sehen auch aus der Beratung, dass Betriebe auch mit 15, 16, 17 Milligramm Milchharnstoff sehr gute Leistungen langfristig erreichen können.
Und man muss ein bisschen auch hier die Mineralstoffgehalte ein bisschen beachten.
Ja, Rationsberechnung natürlich unerlässlich. Und wenn einer größere Maissilagemengen einsetzt, ist eine also eine Analyse auf jeden Fall empfehlenswert. Ich sage mal, im Vergleich zu dessen, was das Futter kostet, sind die Analysenkosten, tut natürlich auch weh, aber sind die natürlich minimal.
Ja, ich meine, natürlich wäre dann wichtig, nach der Analyse dann eine Rationsberechnung draufzusetzen. Und da gibt es ja auch in den Landwirtschaftskammern die Möglichkeit, hier Hilfe zu
holen. Ja, natürlich in den Landwirtschaftskammern oder natürlich, ob das aus den Futtermittelfirmen oder Privatberatern, Tierärzten sind, gibt es eine Vielzahl von qualifizierten Leuten, die das machen können.
Jetzt haben wir das Stroh angeschaut, wir haben den Silomais angeschaut. Es gibt ja andere Grundfutterkomponenten, Heu, Gras, Silage wird ja auch gehandelt. Was kannst du dazu sagen?
Ja, also Heu natürlich ist, sage ich mal, ein bisschen einfacher oft zum Beurteilen von der Qualität. Da hat der Betrieb sofort ein Gefühl dafür, wie staubt es, wie fühlt es sich an. Grasballen werden meistens gehandelt, wenn man Gras kauft. Das kann natürlich auch ein Überraschungsei sein. Also da muss man dann schon vorsichtig sein. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, neben dem Trockenmassegehalt, ich will nicht bei Siloballen nur Wasser kaufen, dass natürlich auch das Pflanzen drinnen sind, die den Tieren zuträglich sind. Also wenn da irgendeine, sage ich mal, sehr extensivste Flächen, vielleicht sogar mit Giftpflanzen drinnen, ist natürlich jetzt ein großes Problem, wenn alles genutzt wird. Und natürlich auch stark verunkrautete Flächen etc. Sind natürlich da nicht optimal. Also da muss man schon schauen, welche Qualität wird da angeliefert und muss bei der Anlieferung eben wirklich dann am Hof sein vor Ort und sofort die Qualität, vielleicht sogar einen Ballen schlachten und die Qualität beurteilen, bevor alles abgeladen wird und dann der Betrieb damit nicht mehr zurechtkommt.
Ja, wichtiges Thema. Jetzt gibt es das Thema Zwischenfrüchte. Ich kann mir auch behelfen, dass ich sozusagen in der Fruchtfolge noch schnell reagiere, jetzt im bestehenden Jahr als Betrieb vielleicht, oder auch in Kooperation mit Ackerbaubetrieben. Was kannst du dazu sagen?
Ja, die Betriebe sind da schon in den Startlöchern quasi, um Zwischenfrüchte anzubauen, aber derzeit fehlt natürlich noch die Feuchtigkeit. Mhm. Aber es macht auf jeden Fall heuer Sinn, dass man noch die Ackerfrüchte, auch zum Beispiel noch Silomais, dann Zwischenfrüchte anbaut, ob das Herbstzwischenfrüchte oder über den Winter gehende Zwischenfrüchte sind, die dann
im Frühling
geerntet werden, zum Beispiel wie Grünrocken und danach wieder Mais angebaut werden. Da gibt es schon eine Vielzahl von Zwischenfrüchten. Es gibt da sehr viele gute Beratungsunterlagen, die von der Homepage der Landwirtschaftskammern runtergeladen werden können. Ob das Landsberger Gemenge ist, ob das Gemische sind mit Welschenweidelgras, Inkarnatklee, Raps, Rübsen, verschiedene Ganzpflanzen wie Hafer, Roggen. Wie gesagt, da gibt's wirklich eine Vielzahl.
Wir werden zum Podcast den Link dazu geben, damit man die Unterlagen sehr schnell findet.
Sehr schön.
Ja.
Und was die Landwirtschaftskammern heuer forcieren wollen und schon gemacht wird, es gibt Kooperationsverträge, die runtergeladen werden können, wo dann Ackerbaubetriebe ihre Flächen für quasi den Zwischenfruchtanbau für die Futternutzung, also nicht nur als Gründecke, sondern als Futternutzung zur Verfügung stellen. Es müssen natürlich dann Zwischenfrüchte angebaut werden, die entsprechend genutzt werden können und nicht welche wie Senf oder solche Dinge, die nicht gefressen werden.
Was ist beim Einsatz von Zwischenfrüchten ein Thema. Also ich kann es ja selbst anbauen. Ich baue von mir aus Rapsrübsengemenge an auf meiner Fläche und nutze das jetzt im Herbst hinein, bis der Schnee fällt und so weiter. Was sagst du dazu? Es ist ja nicht ungefährlich.
Auch. Ja, die Nutzung kann im Prinzip nur aus meiner Sicht in zwei Arten erfolgen oder drei, wenn man so will. Also als Grünfutter oder Weide unter Umständen noch im Herbst hinein oder dann als Silage. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt auf die Silage geht, dass gerade im Herbst genutzte Zwischenfrüchte die Gefahr von Verschmutzung natürlich sehr groß ist. Es kann feucht sein im Herbst und der Boden ist offen, also dreckiges Futter, dann natürlich ein hoher Wassergehalt, dann gleichzeitig tiefe Temperaturen. Also es kann schon sein, dass das Futter, das in den Ballen reinkommt, aufgrund der Herbsttemperaturen gar nicht mehr richtig vergärt.
Weil das mikrobielle System nicht stimmt und auch der Schmutz als puffernd wirkt und
genau,
Wasser,
Süßsäure Bakterien brauchen auch einmal über 15 Grad oder so, damit die Vergärung überhaupt zustande kommt. Und da ist es wichtig, dass diese Ballen dann noch gefüttert werden, solange es kühl ist. Also die sollen nicht so lange im Frühjahr dann aufbehalten werden. Wenn es wieder warm wird, dann können sich Silagen kippen. Mhm. Wichtig bei Zwischenfrüchten auch wieder nicht drauf silieren, ein Sandwich, weil, wie gesagt, Sickersäfte und so weiter Problem sein können. Und ein bisschen aufpassen von der Menge, weil bestimmte Flächen, die vielleicht sehr gut mit Stickstoff versorgt sind und die haben vielleicht sehr eiweißreiche Zwischenfrüchte wie Rapsrübsen,
kann
praktisch Nitrat gebildet werden, das Nitrit, und das kann natürlich dann auch
Sauerstofftransport.
Sauerstofftransport im Blut natürlich vermindern, und deshalb sollte der Anteil von den Zwischenfrüchten, speziell Herbstzwischenfrüchten, nicht so hoch sein. Also meine Empfehlung ist da eher so an die 30% der Ration. Frühjahrszwischenfrüchte kann man vielleicht sogar höher gehen, da ist die Gefahr von diesem Nitrat-Nitrit nicht mehr so groß. Auch die Verschmutzung ist meistens früher nicht mehr so das Thema.
Wie immer beim Wiederkäuer langsame Futterwechsel, ganz wichtig. Und bei der Beweidung ist das Plänerthema, oder?
Ja, natürlich. Da muss man auch darauf achten, dass die Tiere nicht jetzt da total hungrig schon auf die Weide getrieben werden, dass sie beobachtet werden und natürlich man entsprechend dann Maßnahmen ergreift, falls sich ein Tier aufbläht.
Wir waren jetzt beim Grundfutter, weil das haben wir jetzt relativ gut abgedeckt, denke ich einmal. Natürlich, beim Grundfutter könnte man natürlich auch schon an den nächsten Frühling denken, möglichst zeitig auf die Weide zu gehen, damit die Futter sozusagen dann spare. Aber jetzt gehen wir ein bisschen zum Kraftfutter vielleicht. Wie schaut's da aus? Was kann man generell? Natürlich kann man einiges über Kraftfutter abfangen. Wir haben vorher über das Thema Stroh gesprochen und wir haben ja auch in einer Unterlage, die wir zum Podcast dazugeben, so Ersatzfuttermischungen dargestellt in Tabellenform. Also 12 Kilo Stroh plus 36 Kilogramm Kraftfutter XY ergibt ungefähr 100 Kilogramm, Maissilage oder Grassilage vom Rechnerischen. Man muss da aber auf einige Dinge aufpassen, vor allem wenn man jetzt da eben Strukturfutter mit Kraftfutter ergänzt sozusagen.
Ja, mit Kraftfutter kann ich natürlich auch Rationen strecken. Ja. Also zum Beispiel im Hochleistungsbereich gewisse Grundfutterverdrängung bewirken, gleichzeitig die Energiedichte der Ration erhöhen. Und bei sehr extensiven Rationen mit Stroh versuche ich eben da diesen Nährstoffausgleich zu schaffen. Wie du gesagt hast, dass das wenigstens am Papier Energie, Eiweiß so entspricht, als ob eine mittlere Grundfutterqualität gefüttert wird. Wir wissen, und gibt hier viele Fütterungsversuche, die auch hier in Grundbestand gemacht worden sind, dass Kraftfutter natürlich vom ersten Kilo weg, aber dann immer mehr eine gewisse Grundfutterverdrängung verursacht. Das will man üblicherweise nicht forcieren, weil wir wollen ja viel Grundfutter in die Ration bringen. Dieses Jahr ist anders. Da wollen wir vielleicht doch die Grundfutteraufnahme etwas zurückdrängen und dies mit Kraftfutter entsprechend dann ersetzen. Und da gibt's eben die zwei Dinge, die zu beachten, also mehrere Dinge natürlich, aber das Wichtigste ist natürlich das Verhältnis Grund zu Kraftfutter auf die Gesamtration, aber auch natürlich praktisch auf die Fütterungstechnik oder das Fütterungsmanagement, weil das nützt ja nichts, wenn ich zweimal am Tag 6 Kilo Kraftfutter gebe und das passt am Papier. Besser wäre natürlich zum Beispiel Mischwurm, wo bei jedem Bissen das Verhältnis von mir aus 45 zu 55 ist. Mhm. Meine Empfehlung, aber da wird es andere Empfehlungen auch geben, ist immer die, wenn Kraftfutter jetzt nicht in Grundfutter eingemischt wird, Mischrationen zum Beispiel, eher Maximum 40%. Klingt vielleicht nicht so viel, aber eine Kuh, die von mir aus 22 Kilo Trockenmasse frisst, sind 40% 12 Kilo Kraftfutter. Das ist nicht so wenig.
Das oberste Limit.
Ist das oberste Limit. Und Totalmischrationen unter Umständen kann man sogar 50%. Wobei, wenn ich so viel Kraftfutter einsetze, darf das Kraftfutter natürlich nicht aggressiv im Bansen wirken.
Was das heißt, verstehst du darunter?
Das heißt, ich werde Kraftfuttermittel einsetzen, die etwas langsamer im Bansen fermentieren, unter Umständen Mais, wobei natürlich da die Einsatzmenge auch nicht extrem hoch sein soll, weil der nicht fermentierte Mais muss ich dann im Dünndarm verdaut werden. Und wenn der das nicht schafft, gibt es im Dickdarm und macht da praktisch Probleme. Dann Trockenschnitzel zum Beispiel sind ein Futtermittel, wo wenig oder gar keine Stärke drin ist, mittlerer oder geringer Zuckergehalt und sehr viel verdauliche Strukturkohlenhydrate. Oder natürlich auch Kombination heuer wieder mit etwas Kleien, werden auch anfallen, die man füttern kann. Also es gibt schon mehrere.
Getriebe.
Ja, wenn einer natürlich dann andere Futtermittel zukaufen kann, Nassfuttermittel zum Beispiel, ist das heuer wieder eine gute Gelegenheit. Also das fängt mit den Biertrebern an, das kann natürlich Nassschnitzel sein. Unter Umständen auch Kartoffeln, also ich kenne schon einige Betriebe, die auch Kartoffeln füttern, natürlich nur an Wiederkäuer. Oder wir haben bald einmal die Obsternte und da wird Obst gepresst. Man kann auch für kurze Phase Obstrest dann zum Beispiel einsetzen. Es gibt schon mehrere Möglichkeiten. Wiederkäuer sind ja optimale Verwerter von Nebenprodukten aus der Lebensmittelproduktion, wenn man ganz ehrlich ist. Wichtig ist aber nur, dass da eine gewisse Gleichmäßigkeit im Einsatz stattfindet.
Gleichmäßigkeit, also langsame Futterwechsel. Kraftfutter über den ganzen Tag, wenn man es händisch zuteilt, verteilen. Kleine Teilmengen, 1,5-2 Kilo pro Gabe maximal. Kraftfutterzusammensetzung bedenken, also bansenschonendes und bansenaggressives Kraftfutter eher zurücknehmen und das Schonende zu verwenden, Körnermais, Trockenschnitzel und so weiter. Klein. Gefressene Ration und berechnete Ration im Auge behalten, weil das Berechnen kann das schön klingen, aber wenn die Tiere das Stroh sozusagen liegen lassen und das Kraftfutter rausfressen, dann habe ich bald einmal ein Bansenübersäuerungsthema.
Bei solchen Extremrationen, die ja manche Betriebe gezwungenerweise machen müssen, ist natürlich die Tierbeobachtung nochmal wichtiger. Also ich schaue das Fressverhalten an. Wir haben schon sehr viele Betriebe, die mit Sensoren arbeiten. Da kann ich das Wiederkaufverhalten genau überprüfen. Wie viele Minuten kann sie wieder am Tag? Ich kann mir den Code anschauen. Also mache ich standardmäßig auf den allen beraten Betrieben, dass man den Code nicht nur die Konsistenz, sondern durchwäscht und schaut, wie schauen die Waschrückstände an, die Bansenfüllung anschauen. Und wenn einer LKV-Betrieb ist, Milchviehbetrieb, habe ich die Milchleistungsdaten. Also ich sehe, wie gleichmäßig sind die Milchmengen, wie hoch sind die Milchinhaltsstoffe, Fett, Eiweiß, wie hoch ist der Milchharnstoffgehalt. Und das sollte zusätzlich immer zur Orientierung für die Rationsverbesserung, Optimierung dienen.
Kannst du so ein paar so Faustzahlen sagen, wie viel Kraftfutter maximal an Kalbinnen, an Mastrinder, an Kühe, so Obergrenzen von bis natürlich, damit wir ein bisschen eine Faustzahl mitnehmen.
Ja,
und bitte orientiert, es soll sich nicht jeder an dieser Zahl dann orientieren, aber das ist dann oben sozusagen das, was der Burmbauer sagt, bitte da jetzt dann wirklich gefährlich.
Also ich bin eher der sich an den Prozenten orientiert, weil es sonst immer sehr schwierig wird. Aber es hängt in diesen Jahren natürlich auch von der Strommenge ab. Ansonsten war meine Empfehlung ja immer zum Beispiel Kälber 2,5 Kilo im ersten halben Jahr, dann 1 Kilo im zweiten halben Jahr und dann, wenn es geht, nichts mehr. Wenn aber ein Betrieb zum Beispiel an Kalbinnen 4 Kilo Stroh füttert, dann muss er unter Umständen auch 2 Kilo Kraftfutter dazu füttern. Oder bei Milchkühen waren meine persönlichen Obergrenzen, aber ich bin natürlich schon etwas der konservativere, ältere Fütterungsberater, da gibt es schon Jüngere, die mehr Gas geben, waren immer so 10 Kilo Kraftfutter pro Kuh und Tag und da können sehr hohe Leistungen entstehen. Aber natürlich werden heuer 12, 13, 14 Kilo unter Umständen gegeben werden, aber das ist halt sehr mit Vorsicht und mit bester Fütterungstechnik zu machen. Ja. Also wir wollen es an und für sich nicht, aber es ist eben ein besonderes Jahr.
Jetzt haben wir uns die Futterkomponenten sehr gut angeschaut. Ich kann natürlich auch beim Tierbestand aktiv werden im Management, im Tiere hergeben, gewisse Tiere behalten. Was sind da deine Tipps?
Ja, das ist natürlich das, was kein Betrieb möchte. Aber da muss man auch relativ rasch reagieren und jeder hat eigentlich ja schon irgendwo eine Liste an Tieren, was sagt, zum Beispiel Milchviehbetrieb, hoppala, die Kuh hat schon ständig eine hohe Zählzahl oder hat Probleme mit dem Fundament, also Klauenprobleme, Fruchtbarkeit etc., dass man diese Tiere halt jetzt abgibt, auch wenn, und wir wissen das ja, die Preise in den Keller rutschen. Also weil es sind nicht einzelne Betriebe und nur kleinregional, sondern ganz Österreich, die ähnliche Probleme haben.
Und auch Deutschland und
ja,
und.
Genau, europaweit eigentlich. Mhm. Und da wird natürlich gerade die Schlachthöfe werden übergehen und das wird sich leider sehr negativ auf den Preis auswirken.
Aktuell natürlich dann, wo es nächstes Jahr ist, da werden wenig Tiere auf den Betrieben sein. Da kann man vielleicht erwarten, dass der Milchpreis wieder anzieht. Schauen wir mal.
Man muss halt überlegen, natürlich, Jungvieh, welche Tiere ziehe ich auf? Gebe ich welche schon frühzeitig her, weil die nicht in mein Konzept passen, von der Genetik nicht passen und so weiter, dass da nicht alles aufgezogen wird.
Ich meine, zwei Kalbinnen fressen fast so viel Futter wie eine Kuh, oder? Grundfutter.
Ja, wenn man es so auf den durchschnittlichen Aufzuchtdauer betrachtet, sage ich mal von halbem Jahr aufwärts bis in etwa 30 Monate, ist der durchschnittliche Grundfutterbedarf so hoch wie bei von zwei Kalbinnen so hoch wie bei einer Kuh. Mhm. Und natürlich gibt es dann bei den Kalbinnen zwei Strategien, wie man Grundfutter sparen könnte. Wie gesagt, im ersten Jahr Gas, haben wir schon gesagt, im zweiten Halbjahr weniger. Aber man kann natürlich auch, wenn diese Tiere schon ein Altersbereich sind, wo man sagt, ein bisschen mehr Gas, ein bisschen mehr Kraftfutter, damit man es nicht 30 Monate bis zur Abkalbung, sondern vielleicht nur 26 Monate bis zur Abkalbung füttert, spart natürlich auch Grundfutter. Mhm. Also da gibt es verschiedene Strategien. Und noch eher muss man das in der Mast betrachten. Mhm. Weil in der Mast ist es doch so, dass ich, wenn ich die Tiere jetzt da extensiver füttere, brauchen sie jeden Tag trotzdem noch immer sehr viel Grundfutter, haben geringe Zuwächse, da muss ich das gute Zuwachsfenster ausnützen, das meistens so im Bereich 200, 250 Kilo bis 450, 500 Kilo reicht, dort Vollgas geben, also mit mehr Kraftfutter, die Tiere vielleicht etwas leichter abgeben.
Also nicht so hohe Mastendgewichte, nicht so die letzten Kilogramm sind die teuersten, weil richtig, ich viel Erhaltungsbedarf habe.
Richtig.
Insgesamt in der Mast ist ja der Erhaltungsbedarfsanteil im Verhältnis zum Leistungsbedarf wesentlich höher wie in der Milchviehhaltung. Das heißt, mich frisst ein hochgehungertes Masttier, frisst
viel zu viel Futter.
Braucht viel zu viel Futter, oder?
Ja, ich habe einfach eine schlechte Futterverwertung aufgrund des hohen anteiligen Erhaltungsbedarfs. Und natürlich der Zuwachs wird hinten hinaus auch immer fettreicher. Also brauche ich auch wieder mehr Energie pro Kilo Zuwachs. Und der Beschleunigung spart Grundfutter.
Also nicht zu hohe Mastendgewichte, Tiere nicht hochhungern, gescheiter die Tiere behalten und intensiv füttern, weil dann brauche ich weniger Futter pro Kilo Zuwachs und habe dann unterm Strich auch mehr Erlös.
Und das betrifft eigentlich alle Masttiere, also nicht nur jetzt den klassischen Stier, sondern das kann ich in der Kalbinnenmast, in der Ochsenmast genauso machen, weil ein Ochs, der vielleicht nur 20 Monate alt wird, hat natürlich einen anderen Grundfutterverbrauch als einer, der 32 Monate alt wird.
Ja. Jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Jetzt waren wir sehr aktuell. Was tun wir jetzt rasch? Was würdest du einem Betrieb oder den Betrieben raten, solche Wettersituationen nehmen zu? Das spüren wir. Und heuer ist natürlich extrem. Das muss nicht heißen, dass nächstes Jahr wieder so ist. Hoffentlich nicht. Und hoffentlich auch in den nächsten 10 Jahren nicht so. Aber es schwankt stärker und wir müssen resilienter werden, oder?
Ja, ich bin jetzt da nicht der Grünland- oder Ackerbau-Experte, aber was schon wichtig ist und was wir auch immer forcieren, auch bei den Beratungen, es müssen Grundfutterreserven im Betrieb angelegt werden.
Was meinst
also,
du damit?
Die Fütterung sollte nicht so wie in der Industrie vielleicht just in time, also ich brauche das Futter und das muss momentan produziert werden, sondern ich muss einen gewissen Futtervorrat vor mich hinschleppen, damit ich in solchen Notsituationen zugreifen kann.
Was sind so Vorräte? Naja, immer da vor 2 Wochen, 5 Wochen?
Nein, das soll größer sein. Also ich habe da Betriebe jetzt auch vor kurzem erst in der Beratung, die sagen, sie reichen bis November mit dem Futter aus dem Vorjahr.
Das heißt, die füttern jetzt aktuell, wir haben jetzt August,
noch das Futter aus dem Vorjahr,
aus dem Ernte 2025.
Genau. Mhm. Und das Ziel muss sein, dass man einen Vorrat langfristig aufbaut. Natürlich, dieser Vorrat muss dann immer wieder praktisch im nächsten Jahr aufgefüllt werden durch die neue Ernte und der alte Vorrat gefüttert werden. Aber grundsätzlich sollte der Vorrat doch ein halbes Jahr reichen. Damit können Ausfälle von 50% quasi kompensiert werden.
Kompensiert. Natürlich hat der Betrieb, der jetzt heuer 50% Vorrat hat, und wenn er jetzt 50% verliert vor der Ernte, nächstes Jahr den Vorrat nicht. Aber er muss ihn über die nächsten hoffentlich 2-3 Jahre dann wieder aufbauen.
Richtig.
Damit dann für ein nächstes Problemjahr wieder hätte.
Er muss dann langsam wieder aufgebaut werden. Und das kann eben doch eine Strategie sein, dass Betriebe dann einen zusätzlichen Silerraum sich schaffen müssen. Bei Ballen ist es einfach. Also diese Dinge müssen beachtet werden. Kann auch eine Strategie sein, dass man dann doch wieder Flächen, die bisher scheinbar nicht wertvoll, nicht genutzt werden, also Weideflächen zum Beispiel, dass man
Almen.
Dass man die wieder mehr nutzt, auch im Hügelland und so weiter, wo Flächen einfach keiner mehr bewirtschaftet will, möchte, dass man sagt, da gebe ich halt meine Kalbinnen hin.
Und bauen wir meinen Vorrat wieder auf.
Und
auch wenn es ein gutes Jahr ist, weil das oft ist ja dann das Problem, im guten Jahr denkt man dann nicht dran, weil es läuft eh gut und das Futter ist da, aber ich muss in Vorrat denken,
genau.
Oder?
Genau. Und was auch wichtig ist, was vielleicht nicht so gesehen wird immer wieder, die Futterverluste muss man vermindern. Also es ist oft erschreckend, wie viel zum Beispiel Ballen oder so schadhaft sind und da das Futter verdirbt.
Und
da sind gleich mal 10-20% Futterverluste. Mhm. Da kann es gerade in solchen Jahren sinnvoll sein, dass man dann bei der Wickelauflage statt 6-fach wickelt, wenn man so ein kritisches Futter hat, 8-fach wickelt, damit einfach die Futterverluste gering sind. Oder wenn ich Ballen zukaufe, dass ich wirklich ganz genau schaue, die sind manipuliert worden, beim Transport, gibt es da Schadstellen, die sofort entsprechend zugeklebt werden, damit es zu keinem Futterverderb kommt, weil das teuerste Futter ist das, das ich nicht füttere.
Ja. Möglicherweise könnte ich auch die Kalbinnenaufzucht auslagern, aber nicht jetzt, um die Kühe aufzustocken, sondern um endlich einmal eine Futterreserve auch am Betrieb zu haben, oder?
Ja, also das ist, wie gesagt, schon wichtig, dass nicht der Betrieb dann immer hinsittern muss, geht sich das noch aus mit der nächsten Ernte. Also wenn ich dann im Mai zum Beispiel siliere und dann noch den Vergärung abwarte, dass im Juni unbedingt, wenn das jetzt kein Weidebetrieb ist, unbedingt der junge Siler schon wieder voll zur Verfügung stehen muss. Mhm. Also Futtervorräte machen die Nächte etwas ruhiger, denke ich.
Und natürlich kann ich in einem anderen Bereich, ich kann natürlich auch in der Fruchtfolge am Betrieb möglicherweise was umstellen. Ich kann einen gewissen Maisanteil einbauen auf meinen Betrieb, weil Mais, wissen wir,
ja,
ist sehr wassereffizient.
Beim Mais vielleicht auch.
Hirse.
Wir haben vor Jahren Hirseprojekte gemacht, auch mit dem Haus und die Landwirtschaftskammer Steiermark hat auch mit drinnen im Boot. Und da sehen wir schon, dass Hirse gerade in solchen Trockenlagen, also der Mais wächst üblicherweise sehr gut, aber wenn dann irgendein Schotterriegel, sage ich mal, vorhanden ist, dann ist er in solchen Jahren auch hilflos. Und da kann die Hirse natürlich schon einiges an Futtermengen sichern helfen.
Ja.
Also man muss sich schon überlegen, welche Futterpflanzen. Luzerne, ich bin wie gesagt nicht der Grünlandexperte oder Ackerbauexperte. Luzerne natürlich, ich sehe das auch heuer, wenn man durch die Lande fährt, die Gräser sind auf den Wiesen fast weg.
Mhm.
Die halten erstens die Trockenheit als auch die Hitze nicht aus.
Mhm.
Während wenn auf dem Betrieb dann relativ viel Klee drinnen ist, in der Bestände, der Klee scheinbar, der wächst relativ gut oder Luzerne noch viel mehr. Mhm. Also dass man auch diese Pflanzen forciert.
Und natürlich auch in der sozusagen Zwischenfrüchte anbaut und die nutzt und mit ins System mitdenkt, um Reserven aufzubauen. Also immer das im Hinterkopf. Es geht jetzt, wir denken jetzt mittel- und langfristig und da sind das wichtige Punkte. Natürlich Versicherungswesen ist natürlich auch ein Thema, um dann finanzielle Totalausfälle oder große Belastungen ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Ja, es lässt sich in der Zwischenzeit ja nicht nur Ackerfrüchte, sondern auch der Futterbau lässt sich ja auch versichern, schon seit einigen Jahren. Und wir sehen ja im heurigen Jahr, dass das dringend notwendig ist, dass die Betriebe darauf zugreifen, ist auch im Prinzip der Solidarität. Wenn da mehr Betriebe drinnen sind, natürlich ist es auch von der Prämiengestaltung und so weiter, von der Ausschüttung wieder etwas sicherer.
Ja, kommen wir wieder zum Aktuellen zurück. Wenn ich jetzt betroffener Betrieb bin, stark betroffener, was rätst du den Betrieben? Wo kriege ich Hilfe? Was ist jetzt ganz dringend notwendig?
Ja.
Nicht zu lang zu warten, sondern strategisch zu entscheiden, damit die den Winter gut drüber kommen.
Wichtig ist, dass man rasch handelt. Wie gesagt, ob das der Futterzukauf ist, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Es gibt die Futterbörsen, ob das von den Landwirtschaftskammern sind, ob das die Maschinenringen sind, ob das im Land wird. Also da gibt es sehr viele Futtermittelbörsen, wo Futtermittel angeboten wird. Man kann sich auch mit den Nachbarn, die eine ähnliche Situation hat, zusammenreden, wenn Futter zugekauft wird, dass das gemeinsam zugekauft wird, also dass der Transport zum Beispiel etwas günstiger ist. Man muss natürlich auch versuchen, dann Rationen rasch anzupassen, nicht zu lange warten, nicht das zugekaufte Futter dann irgendwann plötzlich füttern, sondern langfristig füttern, damit man es unterbringt in der Ration.
Also nicht heute auf morgen komplett umdrehen, sondern eher minimale Anteile dazu.
Natürlich auch aufmerksam verschiedene Veröffentlichungen jetzt lesen, wo doch einige Tipps über Zwischenfrüchte, Kraftfuttereinsatz, Futtermittelbörsen in den diversen Medien zu finden sind. Mhm. Sollte auch aufmerksam gelesen werden. Wichtig ist, wie gesagt, rasch zu reagieren, innovativ zu werden. Wenn man zuwartet, es funktioniert leider in so einem Fall nicht.
Mhm. Sowohl auf der Futterseite als auch auf der Tierseite arbeiten, oder?
Jetzt richtig. Ganz wichtig. Richtig.
Gut, Karl, ich danke dir vielmals, dass wir diesen aktuellen Podcast so schnell zusammengebracht haben und dass der jetzt in den nächsten Tagen rausgeht. Ich wünsche dir für deine Arbeit alles Gute. Ich wünsche auch den Bäuerinnen und Bauern alles Gute in der Bewältigung dieser extrem herausfordernden Situation. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können, um sie zu unterstützen, und würden uns freuen, wenn sie unseren Podcast teilen. Agrarseis, Wissen kompakt, der Haberlefahrer bei Kumpenstein. Lieber Karl, vielen Dank.
Gerne. Raumwerk Kumpenstein.